Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 7. Dezember. Das sind unsere heutigen Themen. Der diesjährige Sozialpreis der Stadt Bern geht an zwei Projekte, die ziemlich unterschiedlich sind. Und genau das würde die Vielfalt des freiwilligen Engagements in der Stadt Bern abbilden, betont die zuständige Gemeinderätin.
Und die Freiwilligenarbeit, die ist wirklich der Kitt auch in der Stadt Bern. Die ist etwas, das die Stadt Bern lebenswert macht und auch liebenswert für viele Menschen. Und deshalb wollen wir auch in Zukunft diese Freiwilligenarbeit weiterhin auszeichnen.
Dann, nächsten Sonntag entscheidet Neukaledonien zum dritten und letzten Mal über die Unabhängigkeit von Frankreich.
What I can tell you is the total disinterest in the French media. A lot of people have absolutely no clue about the status of New Caledonia. I think 66% of the French people already think that New Caledonia is independent. That's quite interesting, no?
Desinteresse in Frankreich, Anspannung in Neukaledonien vor der historischen Abstimmung und Richtungswechsel in Honduras.
Die Staatsgewalten sind nicht mehr unabhängig. Alle Macht ist de facto beim Präsidenten konzentriert. Die einfache Bevölkerung hat fast keinen Zugang mehr zur Justiz.
Der frisch gewählten Präsidentin stehen große Aufgaben bevor. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Carol Gücki.
Keine Lohnerhöhung für die Pflegenden. Dies hat der bernische Große Rat gestern entschieden. Insbesondere die Bürgerlichen wehrten sich dagegen, den Lohn für die Pflegenden zu erhöhen, wie die Zeitung Der Bund schreibt. Hauptargument von bürgerlicher Seite ist, dass andere Berufsgruppen ebenso von der Pandemie belastet seien und diese auch nicht mit einer Lohnerhöhung rechnen könnten. Auch die vom Schweizer Stimmvolk angenommene Pflegeinitiative ändere daran nichts. Der bernische Große Rat wolle zuerst abwarten, wie der Bund die Pflegeinitiative umsetzt. Die Arbeitslosenquote bleibt unverändert im Kanton Bern. Die Quote liegt im November bei 2%, wie die bernische Wirtschaftsdirektion mitteilt. Laut dem Kanton ist dies außergewöhnlich, denn in den Wintermonaten nehmen die Zahl der Arbeitslosen normalerweise zu, insbesondere im Bau- und Gastgewerbe. Eine Erklärung für die stabile Situation liefert die kantonale Wirtschaftsdirektion nicht. Schweizweit hat die Arbeitslosenquote leicht abgenommen, sie liegt bei 2,5%. Corona-Tests sollen wieder gratis werden. Nach dem Nationalrat hat gestern auch der Ständerat der Änderung zugestimmt. Anders als der Nationalrat hat der Ständerat aber Ausnahmen festgelegt. So werden Tests gratis, um ein Restaurant oder eine Veranstaltung zu besuchen. Weiterhin zahlen muss man aber für PCR-Tests für Reisen. Die geschätzten Kosten trägt die Allgemeinheit. Sie betragen wöchentlich 40 bis 60 Millionen Franken, wie SRF berichtet. Ein Reiseverbot für vorläufig in der Schweiz aufgenommene. Das hat das Parlament gestern entschieden. Die ursprüngliche Regelung war, dass vorläufig Aufgenommene nicht in ihr Heimatland reisen dürfen, wie SRF berichtet. Das Parlament hat nun aber beschlossen, dass auch Reisen im Schengen-Raum verboten sind. Was die UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR dazu sagt, hört ihr morgen in einem Beitrag. Die Ampel steht. SPD, FDP und Grüne haben den Koalitionsvertrag unterschrieben. Die Parteien einigten sich auf fast 180 Seiten auf ein Regierungsprogramm, wie die deutsche Zeitung Die Zeit berichtet. Morgen Mittwoch wird mit großer Wahrscheinlichkeit Olaf Scholz von der SPD zum neuen deutschen Bundeskanzler gewählt. Auch das Kabinett wird wohl morgen vereidigt. Der weltweite Kampf gegen Malaria ist ins Stocken geraten. Dies zeigen neue Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Pandemie hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Bereitstellung von Medikamenten unterbrochen wurde, wie Africa News berichtet. Daher wurden weltweit mehr Malariafälle registriert und es kam auch zu mehr Todesfällen. Damit zum Wetter. Morgen Mittwoch gibt es einen Mix aus Regen und Schnee. Die Tageshöchstwerte liegen bei 3 Grad. Am Donnerstag bleibt es tagsüber trocken mit Temperaturen bis zu 3 Grad. Am Freitag fällt dann wieder Schnee. Die Temperaturen betragen 2 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am Sonntag hat die Stadt Bern einmal mehr ihren Sozialpreis verliehen. Der Sozialpreis geht jeweils an Institutionen, die mit viel freiwilligem Engagement zur sozialen Funktion der Stadt beitragen. Ausgezeichnet wurden dieses Jahr das Online-Magazin Baba News und das Solidaritätsnetz Bern. Baba News ist ein Online-Magazin von Menschen mit Migrationsgeschichte. Das Solidaritätsnetz hingegen ist nicht im Internet verankert, sondern bietet seine Dienstleistungen im realen Alltag an. Salim Staubli berichtet.
Pünktlich zum Internationalen Tag des freiwilligen Engagements hat die Stadt Bern am Sonntag einmal mehr ihren Sozialpreis verliehen. Die beiden Siegerprojekte haben je 10.000 Franken erhalten. Leicht gefallen sei der Entscheid allerdings nicht, betont Gemeinderätin und Sozialvorsteherin Franziska Teuscher.
Die Jury, die hatte wie immer die Qual der Wahl. Es wurden 30 sehr gute Projekte eingegeben und aus diesen dann die Preisträgerinnen und Preisträger auszuwählen, braucht immer lange Diskussionen, Überlegungen. Aber am Schluss war für die Jury insgesamt klar, dass diese zwei Preisträger, das Solidaritätsnetz Bern und Baba News, die richtigen Gewinnerinnen und Gewinner des Sozialpreis 2021 sind.
Das Online-Magazin Baba News ist eines der beiden auserkorenen Siegerprojekte. Das 2018 gegründete Magazin konnte die Jury gleich in mehreren Belangen überzeugen.
Die Jury hat sich für diese Plattform entschieden, weil es ein Online-Angebot ist, das eben allen zur Verfügung steht. Und weil hier Menschen mit Migrationshintergrund aus ihrem Alltag berichten, uns einen Einblick geben, wie sie die Stadt Bern, aber wie sie die Schweiz erleben, dass das eben nicht immer nur positive Erlebnisse sind. Und so gelingt es allen, etwas am Leben dieser Migrantinnen und Migranten teilzunehmen. Und die Jury war auch davon überzeugt, dass es schön ist, wenn wirklich so junge, engagierte Menschen etwas aufbauen.
Gegründet wurde das Berner Online-Magazin Baba News von Albina Mutari und zwei weiteren Initiantinnen. Dass Baba News heute als eigenständiges Online-Magazin funktioniert, sei allerdings nicht wirklich geplant gewesen, betont Mutari.
Es war am Anfang nicht das Ziel, dass wir wirklich ein eigenständiges Online-Magazin machen, sondern ich habe mit Freunden zusammen einfach Videos gedreht zu Themen, wo ich fand, hey, das müsste doch irgendwie in der Gesellschaft mal diskutiert werden, und habe aber nebenbei als Redakteurin gearbeitet. Und dann hat das eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Also ich habe gemerkt, die Videos erfahren sehr viel Zuspruch, sorgen für Diskussionen. Die Leute haben ein Bedürfnis, dass diese Themen angesprochen werden in der Medienlandschaft. Und so hatte ich bald mal das Gefühl, okay, ich muss kürzer treten beruflich, ich muss Baba News irgendwie mehr Zeit eingestehen, und so hat sich das entwickelt.
Mittlerweile besteht die Redaktion von Baba News aus mehreren Teilzeitredaktorinnen und Redaktoren. Nach dreijähriger freiwilliger Aufbauarbeit können die Initiantinnen des Magazins ihren Teilzeitangestellten unterdessen sogar einen bescheidenen Lohn entrichten. Grund für die Erfolgsstory ist der integrative Ansatz von Baba News.
Bei Baba News ist es so, dass wir aus dem Inneren einer multiethnischen Community berichten, aber eigentlich für alle, also für die ganze Schweiz. Das heißt, unsere Beiträge werden sowohl von Leuten mit Migrationsgeschichte geschaut und gelesen, als auch von Leuten ohne. Und das finden wir sehr, sehr spannend und sehr, sehr integrativ in diesem Sinne, weil es zeigt, dass diese Themen eigentlich die Gesellschaft als Ganzes interessieren und auch ansprechen.
Baba News überrascht gleichermaßen mit humorvollen als auch mit nachdenklich machenden Geschichten. Die Beiträge stammen mehrheitlich von Menschen mit Migrationshintergrund, die jedoch allesamt in der Schweiz aufgewachsen sind. Ihre Motivation liegt darin, dass sie sich in der Stadt Bern und in der Schweizer Gesellschaft nur bedingt zugehörig fühlen und deshalb ihren eigenen Blick auf die Welt teilen wollen. Anstatt dass andere Medien über sie schreiben, berichten sie eben lieber selbst.
wenn man bedenkt, dass rund 40% der Schweizer Bevölkerung einen Migrations-Background hat, aber in der Medienlandschaft Ausländer, Sekondos, Muslime, Flüchtlinge häufig als Lieferanten für Bad News irgendwie herhalten müssen und nicht wirklich als Klientel angeschaut werden, also als MedienkonsumentInnen, dann zeigt sich eigentlich diese Lücke sehr, sehr rasch. Und ich habe so gestartet, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, hey, es gibt Themen, die irgendwie nicht so diskutiert werden, wie sie diskutiert werden sollten, nicht aus der Sicht der Akteure, sondern eigentlich immer über sie. Und so ist das entstanden.
Der Sozialpreis der Stadt Bern ist insgesamt mit 20.000 Franken dotiert. Baba News erhält die eine Hälfte des Preises, die andere Hälfte geht an das Solidaritätsnetz Bern. Beide Projekte erfüllen einen hohen Grad an freiwilligem Engagement und sozialer Integration. Abgesehen davon unterscheiden sich die beiden Projekte jedoch ziemlich stark. Denn im Gegensatz zu Baba News sei das Solidaritätsnetz Bern nicht im WWW, dem World Wide Web, verankert, betont Franziska Teuscher.
Und das Solidaritätsnetz Bern ist ein Ort in der Stadt Bern, wo sich die Menschen tatsächlich begegnen, wo Menschen Unterstützung bekommen in schwierigen Situationen, wo die Jury auch davon überzeugt war, dass eben solche Angebote nicht über eine Webversion stattfinden könnten, sondern dass es hier wirklich die persönliche Beziehung untereinander braucht.
Neben dem Online-Magazin Baba News und dem Solidaritätsnetz Bern gibt es in der Stadt noch unzählige weitere soziale Projekte, die auf Freiwilligenarbeit basieren. Geht es nach Gemeinderätin Franziska Teuscher, ist die hohe Lebensqualität in der Stadt Bern nicht zuletzt dem unermüdlichen Engagement all dieser vielfältigen Projekte zu verdanken.
Und deshalb wollen wir auch in Zukunft diese Freiwilligenarbeit weiterhin auszeichnen. Und ich danke allen, die sich in diesem Bereich engagieren. Das sind so viele verschiedene Leute mit unterschiedlichem Hintergrund, dass sie diese Zeit der Gesellschaft und den Menschen oder der Natur und der Kultur zur Verfügung stellen. Das ist nicht eine Selbstverständlichkeit und das kann nicht genügend honoriert werden.
Franziska Teuscher ist Gemeinderätin und Sozialdirektorin der Stadt Bern. Weitere Infos zum Berner Sozialpreis und den beiden Siegerprojekten gibt es unter bern.ch.
Rabe Info.
Heute, vor genau 44 Jahren, ging Otis Redding ins Studio. Er nahm einen Song auf, der zum weltumspannenden Erfolg wurde. Selber erfuhr er dies aber leider nicht mehr. Er kam 3 Tage später bei einem Flugzeugunglück ums Leben. Hier ist Otis Redding mit Sitting on the Dock of the Bay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay,
watching the tide roll away. Ooh, sitting on a darker bay, wasting time.
Rabe Info.
Unabhängigkeit oder Verbleib bei Frankreich. Nächsten Sonntag entscheidet Neukaledonien über seine Zukunft. Zweimal bereits hat die Insel östlich von Australien über die Unabhängigkeit abgestimmt. Nun fällt der dritte und letzte Entscheid. Entsprechend angespannt ist die Lage. Die UnabhängigkeitsbefürworterInnen haben wegen Corona zum Wahlboykott aufgerufen. Frankreich hält am Datum fest. Wilmaral hat die Hintergründe.
Gibt man Neukaledonien bei der Bildersuche ein, erscheinen weiße Strände, Korallenriffe und Hotelkomplexe. Politisch sorgt das Ferienparadies kaum je für Schlagzeilen. Ja, selbst jetzt nicht, kurz vor dem historischen Referendum. Nicht einmal im Mutterland Frankreich interessiere sich irgendjemand für diese wegweisende Abstimmung im fernen Südpazifik. Präsident Emmanuel Macron habe sich nie dazu geäußert und auch in den Medien herrsche das große Schweigen.
What I can tell you is the total disinterest in the French media.
In Frankreich herrscht das totale Desinteresse. Die großen Medien berichten nichts. Viele Menschen haben überhaupt keine Ahnung, welchen Status Neukaledonien hat.
I think 66% of the French people already think that New Caledonia is independent. That's quite interesting, no?
Ich glaube, über 60% der Franzosen und Französinnen denken, Neukaledonien sei bereits unabhängig. Das ist wirklich interessant, weil Frankreich ist eine der bedeutendsten maritimen Großmächte der Welt und eine große Insel im Südpazifik spielt da strategisch schon eine wichtige Rolle.
A big island like that contributes to a very important part of your strategic future.
Das sagt Rechtsprofessor David Marani, Spezialist für Verfassungsrecht, der sich im Rahmen seiner Studien eingehend mit Neukaledonien befasst hat. Während in Frankreich also das totale Desinteresse herrscht, ist die Stimmung auf der Insel angespannt, weil die Abstimmung vom 12. Dezember ist das letzte von drei möglichen Referenden über die Unabhängigkeit.
In the bilateral agreement of
1998 wurde im Vertrag von Nouméa festgelegt, dass insgesamt drei Referenden möglich sein sollen. Die Bevölkerungen von Frankreich und Neukaledonien haben diesen Vertrag damals abgesegnet. Und weil die ersten zwei Referenden abgelehnt wurden, folgt nun das dritte und letzte.
So that was in the agreement.
Anfangs November verlangten nun aber die UnabhängigkeitsbefürworterInnen, dass das Referendum verschoben wird. Wegen Corona habe man zu viel wertvolle Zeit verloren im Abstimmungskampf. Tatsächlich explodierten im September die Ansteckungszahlen. Die Kurve schnellte auf rund 1000 Neuinfektionen pro Tag. Mittlerweile aber sei die Lage wieder im Griff und die Durchführung des Referendums deshalb möglich, sagt Patrice Faure, der höchste Repräsentant Frankreichs in Neukaledonien gegenüber den Medien.
La crise sanitaire est maîtrisée, donc les Calédoniennes et les Calédoniens qui souhaitent, peuvent se rendre aux urnes le 12 décembre pourront le faire dans la paix, dans le calme.
Die UnabhängigkeitsbefürworterInnen sehen das anders und haben deshalb zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Roche Wamitan von der Pro-Unabhängigkeitspartei Union Calédonienne sagte gegenüber France 24:
Si le 12 décembre une partie seulement de la population va voter,
falls es eine mehr oder weniger massiv tiefe Stimmbeteiligung gibt, wäre das Resultat unrechtmäßig.
Er va faire quoi? Er va délégitimer le résultat.
Verfassungsrechtler David Marani erachtet den Wahlboykott als taktischen Schritt der UnabhängigkeitsbefürworterInnen, weil die bisherigen Umfragen ihnen eine dritte und letzte Niederlage vorhersagen.
That's been the case for quite a while, in fact, for a few months. They decided that they didn't want to have this referendum.
Es war schon vorher klar, dass sie dieses Referendum nicht wollen, obwohl sie am Abkommen von Nouméa beteiligt waren. Das Abkommen war Teil des Friedensprozesses zwischen Frankreich und der indigenen Bevölkerung. Diese ist sehr divers. Die Unabhängigkeit will vor allem das Volk der Kanaken und unter ihnen vor allem die FLNKS, die Sozialistische Front der nationalen Befreiung.
The FLNKS, you know, because there's a lot of factions, a lot of communities in New Caledonia.
Neukaledonien hat rund 280.000 Einwohnende, etwas mehr als Genf. Fast die Hälfte der Bevölkerung sind Kanaken oder andere indigene Völker, ein Drittel sind ehemalige Siedler und Neuzugewanderte aus Frankreich. Unabhängigkeitsbefürworter und GegnerInnen aber gingen quer durch die Bevölkerung. Einen ethnischen Graben gäbe es nicht, sagt David Marani.
No, I don't think there is actually. I don't think there is. What was very interesting in preparation to...
Nein, das glaube ich nicht. Die Resultate der ersten zwei Referenden waren sehr ähnlich, bei um 54% Nein-Stimmen. Und schon bei der Vorbereitung des ersten Referendums wurde stark darauf geachtet, dass das Resultat dann auch wirklich legitim ist und von allen anerkannt wird. Die WählerInnenlisten wurden sehr sorgfältig entwickelt, mit x Kriterien, wer unter welchen Umständen mitbestimmen darf. Und an diesem Prozess waren sowohl Frankreich als auch die diversen indigenen Gruppen beteiligt.
It was decided by consultation with the various communities.
Neukaledonien hat schon heute eine sehr weitgehende Autonomie, sowohl politisch als auch ökonomisch. Die Insel ist nicht Teil des europäischen Binnenmarktes, aber rund ein Drittel des Bruttoinlandproduktes sind finanzielle Zuschüsse des französischen Mutterstaats. Somit hätte die Unabhängigkeit auch wirtschaftlich starke Veränderungen zur Folge.
Neukaledonien hat sehr hohe Nickelvorkommen. Schon heute liefern sie rund 55% davon nach China. Das ist ein Plus. Wenn aber die Nickelproduktion einbricht, was dann? Fällt Frankreich weg, kommen andere Länder. Infrastruktur, Straßen, Schulen und Universitäten, Spitäler, das alles ist als kleine Inselökonomie schwierig zu finanzieren. Im Moment investiert Frankreich jährlich 1,5 bis 2 Milliarden Euro in staatliche Aufgaben in Neukaledonien. Fällt die ehemalige Kolonialmacht Frankreich also weg, dann kommt China oder Australien.
Probably not as a colonial power, but there will be something, you know, China, Australia, I doubt New Zealand, but you know, anything is possible.
Ob die NeukaledonierInnen lieber auf das Altbekannte setzen oder zu neuen Ufern aufbrechen möchten, das entscheidet sich am kommenden Sonntag.
Rabe Info.
Zehntausende haben das Land in den letzten Jahren verlassen, die Bevölkerung hat kaum noch Vertrauen in die Institutionen und die Staatsfinanzen sind zerrüttet. Honduras ist in einer Krise. Eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung schien der alten Regierung unter Juan Orlando Hernández die Schuld zu geben, denn bei den Präsidentschaftswahlen vor gut 10 Tagen schwang die Linkskandidatin Xiomara Castro oben aus. Im Wahlkampf hatte sie versprochen, Honduras tiefgreifend zu reformieren. Ob ihr das gelingen kann, eine Bestandesaufnahme vom Radio Onda.
Schluss mit den Todesschwadronen, Schluss mit Machtmissbrauch, der Korruption, dem Narkotrafiko, dem organisierten Verbrechen. Schluss mit der Armut und dem Elend in Honduras.
Noch am Wahlabend erklärte sich Xiomara Castro zur Gewinnerin der Präsidentschaftswahlen. Die Wahl galt auch als Abstimmung über die 8 Regierungsjahre von noch Präsident Juan Orlando Hernández. Von seinem wirtschaftsliberalen Kurs hat eine kleine Elite enorm profitiert, aber rund 70% der Menschen leben unter der Armutsschwelle. Vor Bandengewalt und Perspektivlosigkeit fliehen vor allem junge Menschen in Scharen aus dem Land. José Ramón Ávila, Leiter eines Bündnisses von 25 NGOs, hält die Jahre unter Juan Orlando Hernández für besonders schlimm, erinnert aber daran, dass der autoritäre Neoliberalismus Honduras schon deutlich länger im Griff hat.
Nach dem verheerenden Hurricane Mitch im Jahr 1999 wurde unter dem Vorwand des nationalen Wiederaufbaus Honduras dem internationalen Kapital quasi unreguliert geöffnet. Das war der Beginn des ungezügelten Neoliberalismus. Seit dem Staatsstreich 2009 sind die Räume der Teilhabe immer weiter beschnitten. Indigene Gruppen wurden aus ihren Territorien vertrieben. Frauen haben immer weniger Möglichkeiten für Studium und Arbeit. Besonders fatal sind die SEDES, die sogenannten Sonderentwicklungszonen. Die Unternehmen, die sich dort ansiedeln, sind nicht nur von Steuern befreit, sie übernehmen auch die politische, polizeiliche und richterliche Kontrolle. Natürlich wird dieses Modell schon seit Jahren auch sicherheitspolitisch vorbereitet und abgesichert. Da wurde über Jahre ein repressiver Apparat geschaffen, der gegen Proteste und Demonstrationen der Menschen vorgehen kann.
Marta Dubon Acosta von der NGO Jueces por la Democracia, RichterInnen für die Demokratie, zeichnet ebenfalls ein düsteres Bild von Honduras.
Die Staatsgewalten sind nicht mehr unabhängig. Alle Macht ist de facto beim Präsidenten konzentriert. Die einfache Bevölkerung hat fast keinen Zugang mehr zur Justiz. Die Menschenrechtsverletzungen haben zugenommen. Dazu gehören Vertreibungen von Gemeinden, dort wo zum Beispiel Bergbaukonzerne aktiv sind. Das kann eine neue Regierung nicht von heute auf morgen reparieren, aber zumindest könnten wir Stück für Stück den Rechtsstaat wiederherstellen. Die Menschen müssen wieder Vertrauen in ihre Institutionen haben können. Wir müssen diese Narkodiktatur, die Honduras regiert, besiegen.
Mit dem Wahlsieg Xiomara Castros ist dafür ein erster Grundstein gelegt. Sie hatte unter anderem angekündigt, eine Neuauflage der Maxi ins Land zu holen. Das Mandat dieser früheren UN-Sonderermittlungskommission gegen Korruption und Straffreiheit in Honduras hatte Juan Orlando Hernández im letzten Jahr auslaufen lassen. Kein Wunder, stand sie doch seinen eigenen Interessen entgegen. Für die von der Linkspartei Libre versprochenen tiefgreifenden sozialen, Wirtschafts- und Justizreformen kommt es nun auf die Zusammensetzung des ebenfalls neu gewählten Kongresses an. Der Analyst Elvin Hernández gibt allerdings zu bedenken, dass die Spielräume der neuen Regierung begrenzt sein werden.
Si llegan al poder, se van a encontrar un gobierno quebrado, sin recursos.
Das Problem ist, dass die Nationalpartei vollkommen zerrüttete Staatsfinanzen hinterlässt. Die öffentliche Hand ist mit 16 Milliarden US-Dollar verschuldet und die Korruptionsnetzwerke werden alle Reformen sabotieren, wo sie nur können. Auf der anderen Seite wollen die Menschen einen Wandel. Sie brauchen Jobs und zu essen. Da muss die neue Regierung irgendwie liefern. Der große Unterschied ist, es gibt endlich wieder Hoffnung. Die Regierung Xiomara Castro wird die Wasser- und Bergbaukonzessionen sowie die Modellstädte überprüfen und sie wird mit den USA reden, um frisches Geld zu bekommen. Auch mit dem Argument, dass dann die großen Flüchtlingskarawanen Richtung Norden weniger würden.
Caravanas masivas como las que podrían ocurrir con un régimen del Partido Nacional.
Zunächst einmal aber ist die große Mehrheit in Honduras überglücklich, dass die Herrschaft der Nationalpartei vorbei ist. Auch die Hauptstadtregion wird zukünftig links regiert. Natalie Ventura freut sich riesig über den Machtwechsel. Die 23-Jährige engagiert sich in ihrem Gemeindezentrum in der Jugendarbeit.
Ahorita nos aproximamos a un escenario que se nos viene decisivo para el país.
Ich glaube, wir sind in einem für das Land entscheidenden Moment. Wir stecken in einer sozialen, ökologischen und politischen Krise. Wir werden von ausländischen Konzernen ausgebeutet. Die Regierung kungelt mit ihnen und dem organisierten Verbrechen. Die Konflikte um die Territorien sind immer heftiger geworden. Mich begeistert, wie viel Mut die Menschen haben, wie viel sie auf sich nehmen, um Veränderungen zu erkämpfen. Vor allem wir Jungen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Bisher haben viele junge Menschen nur die Alternative gesehen, das Land zu verlassen. aber wir haben viel Kraft und Kreativität. Wir müssen uns einbringen, uns organisieren und Mitgestaltung einfordern.
Die enorm hohe Wahlbeteiligung von fast 70% zeigt, dass viele Menschen abgestimmt haben, die bei den letzten zwei oder noch mehr Wahlen desillusioniert zu Hause geblieben sind. Für noch Präsident Juan Orlando Hernández könnte es nun ungemütlich werden, seit sein Bruder im März dieses Jahres in den USA wegen Drogenschmuggels zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, steht auch Juan Orlando Hernández wegen möglicher Drogengeschäfte im Visier der US-Staatsanwaltschaft. Die meisten HonduranerInnen würden große Genugtuung verspüren, sollte es zu einer Strafverfolgung ihres baldigen Ex-Präsidenten kommen. Selbst Marta Dubon Acosta von den RichterInnen für die Demokratie kann ihre Vorfreude kaum verbergen.
Es gibt mehrere Spekulationen. Er könnte sich in ein arabisches Land absetzen. Zuletzt hat auch sein Besuch in Nicaragua für Spekulationen gesorgt. Aber klar, die Bevölkerung hofft wohl aus tiefstem Herzen, dass er sich in einem Gefängnis in den Vereinigten Staaten wiederfindet.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 7. Dezember. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über die Zukunft der Altersvorsorge in der Schweiz. Beigetragen zu dieser Sendung haben Carol Gücki, Salim Staubli, Wilmar Ahl und das Radio Onda. Und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, Sie dabei gewesen. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.